Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, Sie zu Hacking Rheuma 2.0 begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Dr. Julia Specks, ich bin Molekularbiologin und Ernährungstherapeutin und ich helfe Klienten mit rheumatischen Beschwerden und Störungen des Immunsystems durch individualisierte Ernährungskonzepte, die Beschwerden zu lindern und besser, gesünder und zwar trotz Vorerkrankung zu leben. Heute möchte ich über Histaminintoleranz sprechen. Was ist das? Warum ist das vielleicht auch für Sie relevant? Und was kann man als Betroffener machen? Diese Folge richtet sich insbesondere an Personen, die sich schon etwas länger mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen und schon versuchen, sich gesund zu ernähren. Wenn Sie neu in diesem Podcast sind, würde ich Ihnen empfehlen, sich zunächst mit den Grundlagen einer gesunden und antientzündlichen Ernährung auseinanderzusetzen. Informationen dazu finden Sie in Staffel 1 von Hacking Rheuma und auf meiner Webseite. Wenn Sie sich bereits länger mit Ihrer Ernährung und den Zusammenhängen zu Erkrankungen beschäftigen, wird Ihnen das Thema Histaminintoleranz wahrscheinlich bereits begegnet sein. Ich denke und beobachte, dass Histaminintoleranz, mehr oder weniger stark ausgeprägt, für die meisten Betroffenen von rheumatischen und anderen Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielt. Aber fangen wir vorne an. Histamin. Was ist das und woher kommt es? Histamin ist ein Molekül, das von unserem Körper gebildet werden kann, um bestimmte Signale zu übermitteln. Insbesondere allergische Reaktionen werden über Histamin vermittelt. Dabei ist natürlich die Auslösung allergischer Symptome nicht der eigentliche Sinn von Histamin im Körper, sondern diese Reaktion war ursprünglich zur Abwehr gegen Parasiten gedacht. Es werden also über Histamin entzündliche Reaktionen ausgelöst, die der Abwehr von Eindringlingen dienen sollen. Heutzutage treten aber oft Störungen im Immunsystem auf, die dann zu Reaktionen auf eigentlich ungefährliche Stoffe führen und da spielt Histamin eben eine ganz wichtige Rolle. Außerdem reguliert Histamin auch ganz verschiedene immunologische und physiologische Prozesse im Körper, wie zum Beispiel die Produktion weiterer Signalstoffe, die Ausschüttung von Magensaft, die Kontraktion der glatten Muskulatur, Gefäßerweiterung und Histamin kann auch als Neurotransmitter wirken. Gebildet wird Histamin im Körper von speziellen Immunzellen und zwar hauptsächlich von sogenannten Mastzellen. Bei einer allergischen Reaktion bindet das Allergen, also zum Beispiel Birkenpollen, an die Mastzellen, die daraufhin Histamin freisetzen. Das freigesetzte Histamin löst dann die typischen allergischen Symptome wie Juckreiz, Schwellungen, Rötungen, Asthmasymptome aus. Aus Sicht des Körpers ist Histamin also eine wichtige Nachricht, die verschiedene Immunzellen dazu auffordert, eine Entzündung zu produzieren, um Schädlinge abzutöten. Jetzt ist es aber so, dass Histamin nicht nur vom Körper selber gebildet wird, sondern auch von Bakterien. Bestimmte Bakterien können aus einer Aminosäure, also einem Proteinbaustein, einem bestimmten Eiweiß, Histamin herstellen. Das bedeutet, immer wenn Bakterien die Möglichkeit bekommen, Protein zu futtern, kann dabei Histamin entstehen. Egal, ob das auf einem Lebensmittel ist, das wir dann essen oder zum Beispiel in unserem Darm. Wenn man das weiß, erkennt man auch direkt, welche Lebensmittel besonders histaminreich sein können. Alles, was beabsichtigt oder unbeabsichtigt längere Zeit von Bakterien angeknabbert werden durfte, und zwar insbesondere dann, wenn es sich um ein proteinreiches Lebensmittel handelt. Denn daraus machen die Bakterien dann ja Histamin. Also, eine große Quelle für Histamin sind Lebensmittel, die länger gereift, gelagert oder nicht mehr so ganz frisch sind. Also zum Beispiel Käse und Wurst, insbesondere die lange gereiften Sorten. Aber auch Reste vom Vortag oder Fleisch oder Fisch, das nicht mehr ganz frisch ist. Je länger die Bakterien Zeit hatten, Histamin zu produzieren, desto höher wird der Gehalt an Histamin in dem Lebensmittel. Auch alle fermentierten Lebensmittel, also die viel beworbenen mit den in Anführungszeichen gesunden Darmbakterien, sind reich an Histamin. Zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi, Kombucha oder Sauerteig. Bei Joghurt kommt es auf die Herstellung an. Der, den wir im Supermarkt kaufen, ist mittlerweile meistens turbofermentiert, ähnlich wie Brot aus einer konventionellen Bäckerei. Das birgt zwar andere Probleme, der Histamingehalt ist dann aber niedriger. Und Wie gesagt, auch in unserem Darm können Bakterien Histamin produzieren. Das hängt von der Zusammensetzung der Darmflora ab und davon, wie gut unsere Verdauung funktioniert. Wenn es damit schlecht läuft, wird Protein nicht gut verdaut, dann machen sich die Bakterien darüber her und können eine extra Portion an Histamin produzieren. Was heißt das jetzt für unseren Körper, wenn größere Mengen Histamin ins Blut gelangen? Das Immunsystem bekommt dann das Signal für Entzündung, Abwehr und allergische Reaktionen können auftreten. Aber auch allerhand andere Beschwerden, auf die wir später noch kommen. Dieses Problem tritt aber nur dann auf, wenn große Mengen Histamin ins Blut kommen. Eigentlich ist unser Körper in der Lage, Histamin, das in unseren Darm gelangt, abzubauen. Die Spezies Mensch hat sich natürlich unter Bedingungen entwickelt, in denen es keinen Kühlschrank gab und es häufiger auch mal nicht mehr ganz frisches Fleisch zu essen gab. Also wir halten fest, die üblichen Histaminmengen in Lebensmitteln sollten bei einer gesunden Person so schnell abgebaut werden, dass keine Beschwerden und keine Aktivierung des Immunsystems stattfindet. Wenn eine gesunde Person zu viel Histamin isst, treten aber auch hier Vergiftungserscheinungen auf. Ein Klassiker ist die Fischvergiftung, die auf die hohen Mengen Histamin zurückzuführen ist und auch bei völlig gesunden Personen lebensbedrohlich werden kann. Bestimmte Probleme können aber dazu führen, dass diese üblichen Mengen an Histamin in der Nahrung nicht mehr vertragen werden und es bei viel niedrigeren Dosen bereits zu Beschwerden kommt. Die Betroffenen tolerieren weniger, weisen also eine Histaminintoleranz auf. Wobei die Menge an Histamin, die vertragen wird, individuell und auch situationsabhängig ist. Und es handelt sich nicht um eine hundertprozentige Intoleranz, sondern nur relativ zu gesunden. Und dieses Problem tritt eben dann auf, wenn sich zu viel Histamin im Blut befindet. Wie wir eben gehört haben, kann diese Menge an Histamin, die im Blut landet, durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Zum einen die körpereigene Produktion, die Aktivität histaminabbauender Enzyme, also der Abbau von Histamin, und der Histamingehalt in der Nahrung sowie die Produktion durch die Darmflora. Ein Problem bei jedem einzelnen dieser Punkte kann zu einer Histamintoleranz beitragen. Die körpereigene Histaminproduktion ist in verschiedenen Situationen erhöht, zum Beispiel bei Stress. Sie kennen das vielleicht, manche Personen bekommen vor Aufregung rote Flecken, das ist Histamin. Weitere Punkte, die zu einer erhöhten körpereigenen Histaminproduktion führen können, sind Allergien, chronische Entzündung und Autoimmunerkrankungen, Hormonstörungen, denn Östrogen und Histamin beeinflussen sich gegenseitig, eine kaputte Darmbarriere, Unverträglichkeiten und bestimmte Lebensmittel, die nennt man Histaminliberatoren, führen alle zu einer vermehrten Produktion. Der Histaminabbau kann wie gesagt gestört sein, denn normalerweise wird körpereigenes und aufgenommenes Histamin schnell durch eine von zwei speziellen Enzymen, der Diaminooxidase, kurz DAO, oder der Histamin-N-Methyltransferase, abgebaut. Die DAO sitzt im Darm und wenn der Darm gestört ist, kann diese Aktivität vermindert sein. Und auch ein Mangel zum Beispiel an Vitamin B6 oder Kupfer kann zu einer verringerten DAO-Aktivität führen. Und dann als drittes ist natürlich auch der Histamingehalt der Nahrung ausschlaggebend für die Menge, die nachher im Blut landet. Daraus lässt sich dann auch ableiten, wer besonders von Histaminintoleranz betroffen ist. Eben Personen mit Allergien, mit Autoimmunerkrankungen, einer relativen oder absoluten Östrogendominanz, einer gestörten Darmflora oder Darmbarriere, verschiedenen Lebensmittelunverträglichkeiten und mit Nährstoffmängeln. Auch verschiedene Medikamente stören die Darmbarriere, führen zu einem Vitamin B6-Mangel oder hemmen direkt den Histaminabbau. Dazu zählen unter anderem Cortison, die Antibabypille und Schmerzmittel. Wenn man regelmäßig Medikamente einnimmt, besteht also in vielen Fällen ebenfalls ein erhöhtes Risiko für eine Histaminintoleranz. Es ist also, entgegen mancher Informationen im Internet, nicht nur ein gestörter Abbau des Histamins, der zu einer Intoleranz beitragen kann. Auch eine Überreizung des Immunsystems, insbesondere der histaminproduzierenden Mastzellen, führt zu einer gesteigerten Histaminausschüttung, die die körpereigenen Abbaumechanismen überlasten und damit zu einer Histaminintoleranz führen kann. Im Extremfall, also bei einer starken Überreizung der Mastzellen, spricht man von einem Mastzellaktivierungssyndrom. Aber auch wenn kein volles Bild des Mastzellaktivierungssyndroms vorliegt, zeigen doch viele Betroffene von schweren chronischen Erkrankungen Anzeichen hyperaktiver Mastzellen. Welche Beschwerden können auftreten? Entsprechend der vielfältigen Aufgaben von Histamin im Körper sind auch die Beschwerden sehr unterschiedlich. Und wie eben angedeutet, führen viele verschiedene Probleme dazu, dass ein Problem mit zu viel an Histamin entstehen kann, das fast sozusagen überläuft. Es kommt halt immer auf die Gesamtmenge an. Ganz typisch sind alle Symptome, die man mit einer Allergie in Zusammenhang bringen würde. Also allergische Symptome wie chronischer Schnupfen, tränende Augen, Asthma, Atemnot, Hautrötung, Quaddeln oder Juckreiz. Da Histamin aber auch andere Funktionen im Körper hat, können alle möglichen anderen Organsysteme betroffen sein. Es können Verdauungsprobleme mit Durchfall, Blähungen oder Bauchkrämpfen auftreten. Kopf-, Kiefer- oder Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Schlafstörungen, Herzrasen, Kreislaufprobleme, Herzrhythmusstörungen, prämenstruelles Syndrom, zum Beispiel erhöhte Nahrungsmittelunverträglichkeit während der PMS-Phase, denn wie gesagt, Östrogen und Histamin beeinflussen sich gegenseitig. Überempfindlichkeit auf Schokolade, auf Alkohol, alten Käse, Räucherfisch, also auf sehr histaminhaltige Lebensmittel. Überempfindlichkeit gegenüber Stress, Chemikalien, Düften, Medikamenten oder UV-Strahlen. Denn hyperaktive Mastzellen reagieren eben dann irgendwann auf alle möglichen Umweltreize mit einer vermehrten Histaminausschüttung. Das ist nur eine Übersicht einiger möglicher Beschwerden, die auftreten können. Meistens treten nur manche dieser Beschwerden auf, also zum Beispiel beschränkt auf bestimmte Organsysteme, je nach Situation. Und das Auftreten hängt dann auch noch von der Gesamtbelastung mit Histamin ab, kann also zum Beispiel vermehrt dann in Erscheinung treten, wenn eine Frau sich in einer bestimmten Zyklusphase befindet oder man akut unter einer Pollenallergie leidet oder gerade besonders viel Stress hat. In dieser Situation reagiert man dann besonders empfindlich auf diese bestimmten Lebensmittel. Es führt also nicht nur die Nahrung, sondern oft die Gesamtsituation dazu, dass man eine Histaminintoleranz bekommt. Trotzdem ist die Nahrung meist auch ein wichtiger Faktor und kann entsprechend zur Reduktion der Beschwerden eingesetzt werden. Hinsichtlich der Nahrung möchte ich nochmal erwähnen, dass es meist nicht nur die histaminhaltigen, also alten, gereiften, fermentierten Lebensmittel sind, die die Probleme hervorrufen, sondern auch bestimmte Lebensmittel, die wie ein Allergen an die Mastzellen binden und zur Histaminausschüttung führen können. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Avocados, Erdbeeren, Zitrusfrüchte und noch einige mehr. Ganz wichtig ist es zu wissen, dass diese Reaktion nicht direkt auftreten muss, sondern mit bis zu 4 Tagen Verzögerung zu Beschwerden führen kann. Ausführliche Listen zum Histamingehalt und Histaminliberatoren finden Sie auf der Webseite der Schweizer Interessengemeinschaft Histaminintoleranz. Die Histaminintoleranz ist sicherlich ein wichtiger Faktor, weshalb viele Personen die Beschwerden nicht in den Griff bekommen, obwohl bereits eine antientzündliche Ernährung befolgt wird. Wenn man zum Beispiel eine Paleo-Ernährung ausprobiert oder versucht, die Darmflora durch viele fermentierte Lebensmittel zu unterstützen, kann das ebenfalls zu Problemen führen, wenn eine Histaminintoleranz vorhanden ist. Leider gibt es keine klare Methode, um eine Histaminintoleranz zu diagnostizieren, da es, wie bereits gesagt, an verschiedenen Mechanismen liegen kann. Die beste Methode ist es auszuprobieren, ob sich die Beschwerden bessern, wenn man eine Zeit lang auf sehr histaminhaltige Lebensmittel und Histaminliberatoren verzichtet oder zumindest deutlich reduziert. Werden die Beschwerden besser, kann ausgetestet werden, wie viel histaminhaltige und welche Histaminliberatoren vertragen werden, denn auch das ist unterschiedlich. Mit dieser Methode kann man oft eine deutliche Besserung der Beschwerden erreichen, in einem relativ überschaubaren Zeitraum. Trotzdem ist das natürlich keine Strategie, die die Ursache beseitigt. Um langfristig Besserung zu erreichen, sollte man sich also an die Ursachen machen und versuchen, dort anzusetzen. Hier ist natürlich die Reduktion von entzündlichen Prozessen, Stress und der Optimierung der Verdauung, der Darmfunktion und der Darmflora ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Gluten, Lektine und insbesondere Oxalate können eine Rolle spielen. Dem Thema Oxalate werde ich mich im nächsten Podcast widmen, denn ein Thema, das bis jetzt weitestgehend ignoriert wurde, aber enorme gesundheitliche Probleme einschließlich einer ausgeprägten Histaminintoleranz hervorrufen kann. Wenn Sie eine Histaminintoleranz vermuten und das Thema selber angehen wollen, kann Ihnen auch hier meine Immunkur helfen. Sie erhalten bei Teilnahme eine Lebensmitteltabelle, die Lebensmittel hinsichtlich verschiedener entzündungsfördernder oder gesundheitsproblematischer Eigenschaften einordnet. Denn wenn Sie etwas weglassen, müssen Sie natürlich zuerst wissen, wodurch Sie es ersetzen können. Und da gibt es leider noch mehr problematische Inhaltsstoffe außer Histamin. Sie erhalten Rezepte und einen Wochenplan mit konkreten Essensvorschlägen sowie generelle Praxistipps und Hintergrundinformationen rund ums Thema Ernährung bei Autoimmunerkrankungen und Ernährungsumstellung. Weitere Informationen zu dem Angebot finden Sie auf meiner Webseite unter ernährung-drspecks.com. So, damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Ich freue mich drauf und vielen Dank fürs Zuhören.